Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovation zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt. Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Farina Schurzfeld, die langjährige Chief Marketing Officer von Selfapy. Selfapy ist eine App gegen Depressionen und andere psychische Belastungen, die als eine der ersten die Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung in Deutschland bekommen hat. Mit Farina habe ich darüber gesprochen, warum Selfapy ein absolutes Herzensprojekt für sie war, warum sie an Innovation statt Disruption im Gesundheitswesen glaubt und warum sie findet, dass Digital Health mitten in der Pubertät steckt. Und nun legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast Farina Schurzfeld. Farina, toll, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, Carsten.
Farina, ich weiß, dass du schon eine Menge im Digital Health Bereich gemacht hast, dass du bei Selfapy lange warst, durchaus, denke ich, ein Vorzeigestartup. Jetzt bist du Unternehmerin und hilfst anderen. Aber erzähl uns vielleicht zu Anfang ein bisschen, wie bist du denn da reingeraten? Was ist so dein Werdegang und wusstest du schon immer, dass du deinen Teil zur Revolution des Gesundheitswesens beitragen wolltest?
Also ich glaube, hättest du mich als Jugendliche irgendwie gefragt, was möchtest du werden, hätte ich eher geantwortet mit Profitänzerin oder Tanzlehrerin oder so. 20 Jahre später bin ich im digitalen Gesundheitsbereich gelandet. Also nein, es war nicht immer meine Ambition. Und wenn man sich meinen Werdegang anschaut, bin ich ja auch noch gar nicht so lange im Gesundheitsbereich unterwegs. Also die letzte Gründung mit Selfapy, also einer digitalen Therapie-App für psychische Erkrankungen. Das ist digitale Gesundheit. Also seit 2016 mache ich digitale Gesundheit und bin hier auch irgendwie beratend mit anderen Unternehmen unterwegs. Aber davor, die 8, 9 Jahre meiner Karriere sozusagen, war ich eher, sagen wir mal, im klassischen Unternehmensaufbau. Ich bin in diesen ganzen Wust von Startups reingerutscht, muss man sagen, 2009, 2010, als ich in Australien mein Masterstudium machte und von Rocket Internet mehr oder weniger entdeckt wurde. Die Entdeckung kann man, würde ich sagen, so oder so sehen, aber im Nachhinein hat mich anderthalb Jahre war ich damals im Aufbau von Groupon Australien mit im Team, auf jeden Fall auf diese Reise bin ich auf diese Reise gegangen, Unternehmen aufzubauen. Und seitdem, ja, viele Jahre im Ausland, also Australien, in den USA war ich und habe da eigentlich eher im Online-Marktplatzbereich Unternehmen aufgebaut. Und bin dann 2015 nach Deutschland zurück und so ein bisschen mit dem Wunsch und der Vision und Mission für mich selber ein Thema zu finden, was mich inhaltlich wirklich ergreift und packt und was auch irgendwie sozial gesehen einen gewissen Impact hat, ja, ohne jetzt das Buzzword Social Impact da reinzuwerfen, aber ich wollte was mit Sinnhaftigkeit, genau, und dann bin ich eigentlich über eine persönliche Situation heraus auf dieses Thema, ja, Versorgungslücke für psychisch erkrankte Patienten, Patientinnen gestoßen. Und dann kam es zu Selfapy. Das heißt, ich komme eher aus dem unternehmerischen Kontext, Unternehmensaufbau, und bin dann mit Selfapy im digitalen Gesundheitsbereich da auf meiner Reise weitergegangen. Genau, das vielleicht kurz zu mir.
Du hast schon bist du international unterwegs gewesen. Glaubst du, das hat dir nochmal so einen anderen Blick auf Gründen auch gegeben oder auf Gesundheit?
Das ist eine sehr gute Frage. Hat es mir einen anderen Blick aufs Gründen gegeben? Ich glaube, das könnte man jetzt in verschiedenen Aspekten beantworten. Generell würde ich sagen, gibt einem jede neue Erkenntnis eine neue Perspektive. Dementsprechend, ja, glaube ich, dass es ganz bestimmt nochmal Indikationspunkte gab, die ich da auch irgendwie gesammelt habe. Was ich sehr spannend fand, war, in Australien zu gründen, war irgendwie so ein bisschen so, wie so in so einer kleinen, sicheren Bubble oder Blase, weil Australien irgendwie, jetzt mal davon abgesehen, wie man sich das vorstellt mit gut Wetter und Surfing und Work-Life-Balance, das war jetzt bei Rocket nicht ganz so, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht mehr. Also, danach haben wir zwar Australien eine Firma da drüben gegründet, da war das ein bisschen mehr so. Aber overall fand ich die Erfahrung sehr, sehr schön, dass es da halt mit der australischen Gründung nach Groupon Raum gab und Zeit gab und im Endeffekt auch nicht den Anspruch gab, relativ schnell, relativ groß das Ganze zu skalieren in 70 Länder, sondern zu sagen, so, wir bauen jetzt in Australien irgendwie ein nachhaltiges, cooles Unternehmen auf. Das es ist ein Startup gewesen, das sich auf, das gibt's auch noch, jetzt ist es aber eher ein Grown-Up, das sich auf Nachbarschaftshilfe, also so ein Online-Marktplatz für so Minijobs fokussiert hat. Und das heißt, die Perspektive da, die ich mitgenommen habe auf Gründen, war, es ist vollkommen okay, dein Handwerkszeug erstmal zu lernen in einem Markt und da wirklich zu verstehen, was du machst, wie du es machst, warum du es machst, wie du Leute mitreißen kannst. Und ich habe ja dann das Unternehmen nach New York expandiert, Soft Launch, und mich nach 8 Monaten entschieden, das ganze Thema da erstmal abzubrechen, weil es zu früh ist für die Firma. Und diese Perspektive fand ich unglaublich interessant, weil du hast ja ein weinendes und ein lachendes Auge und denkst, ja, jetzt kann das Baby ganz groß werden oder das Kind und it's conquering new countries. Und gleichzeitig merkt man, hey, es ist eigentlich noch gar nicht dafür equipped, in Anführungsstrichen, diesen Schritt zu gehen und dann auch Respekt vor dieser Unreife zu haben und zu sagen, hey, für die Firma ist es besser, sich zu fokussieren und das Handwerkszeug noch auszubauen. Und in dem Punkt bin ich damals dann noch rausgegangen, weil ich gesagt habe, ich glaube, der nächste Schritt im Aufbau, da sind andere Leute vielleicht besser und oder ich habe eine gewisse Neugierde, auch wieder nach Europa zu gehen. Das heißt, es war so ein bisschen, waren zwei Dinge, die ich da irgendwie gelernt habe. Einmal dieses Respekt für Unreife und das zweite aber auch, deine eigene Ambition nicht dem Kind überzustülpen und zu sagen, jetzt, weil ich das jetzt will und ich möchte gerne in vielen Ländern dieses Thema jetzt gerade sehen, wenn das Kind aber noch nicht an einem Punkt ist, wo es das leisten kann, will, sich dann auch zurückzustellen und zu sagen, hey, ich glaube, es ist im besten Interesse, vom Kind jetzt diesen anderen Weg zu gehen. Also das fand ich eigentlich eine sehr schöne Perspektive aufs Gründen und ein cooles Learning.
Und dann hast du mit dem neugeborenen Self-Appy weitergemacht. Und wie ging das los? Also hast ja eben schon mal ein bisschen die Beweggründe erläutert, aber was waren so deine ersten Schritte, als du dein Thema gefunden hattest?
Also es gibt ja immer die eine Geschichte, die offizielle, und dann gibt es immer die echte.
Wir nehmen jetzt die echte. Die offizielle hast du schon so oft erzählt, die echte.
Genau. Die offizielle ist ja, hat ja Aspekte von der echten, sie ist nur sehr stark gekürzt. Also so dieses, ich bin mit dem Thema in persönliche Berührung gekommen. Also ich hatte halt einen Fall von psychischen Erkrankungen und einer schweren Diagnose in der Familie. Und als es war meine Mutter und ich war die Einzige, die halt sozusagen, ich bin Einzelkind, ich war nicht die Einzige, die sich um sie gekümmert hat, auf gar keinen Fall, aber ja, man steht einfach in einer Situation, wo man ein bisschen überfordert ist. Und ich wusste damals gar nicht, wie ich hätte mir helfen können oder vor allem ihr helfen können, aber gleichzeitig war es halt ein Thema, was halt irgendwie ständig da war. Und ich hatte damals noch einen Job bei einem anderen sogenannten Company Builder in Berlin und habe dem geholfen, im Marketingbereich eine Firma aufzubauen, auch wieder einen Marktplatz. Und diese Situation passierte. Aber wie gesagt, ich hätte mir gar nicht zu helfen gewusst und ich hätte auch nicht gewusst, dass es digitale Lösungen für das Thema gibt. Und man muss da ehrlicherweise sagen, dass da bei mir immer die Puzzleteile ganz, ganz lustig zusammenfallen bei solchen Sachen. Ich saß irgendwann in einem Café mit einem potenziellen Investor, weil ich noch so ein Nebenprojekt hatte, was ich gerne finanzieren wollte. Und der sagte zu mir, nee, Online-Marktplätze finanzieren wir nicht mehr, sind wir irgendwie drüber hinweg. Aber wir haben hier so eine wir machen gerade was im Bereich Digital Healthcare und haben hier so eine Therapie-App für psychische Erkrankungen, wo wir eine Geschäftsführerin versuchen. Und ich saß da halt und dachte so, okay, cool. Ja, höre ich mir gerne mal an. Und habe mir das angehört, aber habe mich mit dem Ansatz, den sie da verfolgen wollten, nicht wirklich wohlgefühlt, weil es für mich sich sehr stark anfühlte nach Rocket Internet 2.0, Blitzscaling im Gesundheitsbereich. Und das war für mich so mit dem Bezug auf Patient und dem wenigen Verständnis zu dem Zeitpunkt des Gesundheitsmarktes, was so Entwicklungszyklen angeht und Innovation, habe ich das einfach nicht spiegeln können. Und habe dann gegoogelt und habe dann meine Mitgründerin Nora und Kati mit ihrem ersten Handelsblattartikel, wo irgendwie drin stand, zwei Psychologinnen wollen den digitalen Therapiemarkt revolutionieren, gefunden digital und habe Nora dann über LinkedIn kalt angeschrieben und gesagt, hey, wie sieht's aus, ihr beiden? Ich habe das gelesen, ich würde mich gerne mal austauschen. Und 4 Wochen später, glaube ich, war ich dabei und war so ein bisschen vielleicht das fehlende Puzzleteil mit dem unternehmerischen Hintergrund. Genau. Das ist die Geschichte, die echte
Toll.
Geschichte.
Toll. Und dann ist auch relativ schnell Investoren dann dazu gekommen. Also du hattest genau. Ja schon offensichtlich das Gefühl, da geht gerade was zu dem Zeitpunkt. War es dann einfach, Investment zu kriegen für das Thema?
Ich würde sagen, dass die erste Finanzierungsrunde, also die klassische Angel-Investoren-Runde, das war knapp 500.000, relativ einfach war, weil das halt die ersten Runden ja meistens ein Investment in die Menschen sind, die dahinter stehen. Und ich glaube, da konnten wir wirklich punkten. So, also da hatten wir waren ein ziemlich diverses Team, also 2-3 Frauen, also was das Geschlecht angeht, nicht so divers, aber was die Hintergründe anging, ja genau, vom Skill her sehr divers, von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich. Und ich glaube, da haben die relativ schnell gesehen, so, und aber wir brannten alle fürs gleiche Thema. Und das wiederum hat man, glaube ich, auch gemerkt. So. Und die Finanzierung war relativ einfach, in Anführungsstrichen. Aber die Folgerunden fand ich teilweise wirklich holprig. Also vor allem, weil digitale Gesundheit sich ja seit 2016 dann wirklich auch nochmal entwickelt hat, aber gleichzeitig nicht absehbar war. Das ganze Thema DIGA irgendwie relativ lange wie so ein Schwelbrand in der Ecke gelodert hat und nicht klar war, ja und wann und ob und wie. Und dann Spahn, der irgendwie doch relativ viel bewegen wollte, dann Corona. Ja. Also es waren so relativ viele Entwicklungen, die nicht so absehbar waren. Und ich glaube, also der Markt jetzt zum Beispiel von der Reife, auch was Investment angeht, ist ganz anders, als er 2017, 2018 war. Es hat sich sehr stark gewandelt, ist meine Sicht.
Wart ihr denn, also wenn du DIGA sagst, ist das ja ein sehr deutscher Ansatz. Und du hast ja eben mal ein bisschen von dem Australiern, die zu früh nach New York gegangen sind. Was hattest du für Self-AP zu dem Zeitpunkt? Was war dein Rat? Also war das eben, sich sehr stark auf den deutschen Markt dann auch zu fokussieren? Oder musste man in der ersten Folgerunde schon sagen, na klar, machen wir es weltweit, sonst ist der Markt ja zu klein? Wie bist du da so rangegangen mit deinen Erfahrungen?
Ja, es ist eine spannende Frage, weil wir hatten schon oder haben die Vision, dass, ich sag mal, Leute mit psychischen Erkrankungen irgendwie relativ zeitnah eine gute Versorgung bekommen. Das heißt, es ist ein globales Ding in der Vision gewesen. Gleichzeitig wussten wir aber, dass wir sowohl als Team wie auch in diesem Markt gewisse Erfahrungswerte brauchen, um über den Tellerrand zu schauen. Also wir waren uns sehr bewusst, dass wir diese Vision haben, das mindestens europaweit auszurollen. Gleichzeitig war uns auch relativ schnell, am Anfang nicht so, aber es wurde dann relativ schnell bewusst, dass der Gesundheitsmarkt in jedem Land etwas unterschiedlich tickt Und dass, wenn wir das alleine machen wollen, also wir gehen in die UK, nach Frankreich, in die Hauptmärkte in der EU, dass das auf jeden Fall nicht etwas ist, was wir mit den Ressourcen, die wir damals zur Verfügung hatten, hätten bewerkstelligen können und auch gleichzeitig noch in einem Heimatmarkt waren, der sich so stark gewandelt hat, dass wir da auch nicht das Gefühl haben, wir haben ein Fundament, auf das wir jetzt bauen können, und dann bauen wir die Häuser in anderen Ländern sozusagen. Das heißt, kurz beantwortet, kurz zusammengefasst, die Vision gab es, die gibt es, aber gleichzeitig auch den Respekt davor, andere Länder, andere Sitten und vor anderem andere Gesundheitssysteme. Und dann auch die Opportunität. Ich meine, wir sind in Deutschland knapp 90 Millionen Menschen. Wenn wir den Teil der psychisch belasteten Leute hier targetieren können und gleichzeitig auch den Leuten helfen können, haben wir in unserer Vision ein Riesenstück geschafft. Und plus, under the radar sozusagen, sind wir auch noch gesamtdeutschsprachig unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben auch in der Schweiz zum Beispiel eine gewisse Präsenz aufgebaut.
Dann beschreibt doch nochmal kurz euer Modell. Ist das eine rein digitale Lösung? Mhm. Habt ihr da selber auch Therapeuten im Hintergrund? Mhm. Also das sind ja so die zwei Ansätze, glaube ich, die man mit so einer Lösung fahren kann.
Genau. Also wir haben da uns auch ein bisschen hin und her bewegt, muss man ja sagen. Ne? Also das ist ja meistens so. Ich meine, so ein Produkt, entwickelt sich über die Zeit und reift auch über die Zeit und geht auch gewisse Zyklen. Wir waren nie eine Telemedizin-Plattform für Psychotherapeuten, von Anfang an nicht, sondern wir waren von Anfang an mehr oder weniger ein E-Learning-Kurs, der verhaltenstherapeutische Inhalte vermittelt und gleichzeitig über menschliche Unterstützung in Form von Telefongesprächen, Videogesprächen und oder Nachrichtensupport den Patienten begleitet. Und da haben sich die Gewichtungen so ein bisschen verschoben. Ja, also am Anfang war es, würde ich sagen, 50-50. Dann gab es sogar mal eine Zeit, wo die psychologische Betreuung vielleicht sogar ein bisschen mehr als 50 war, vom zeitlichen Aufwand her, und die inhaltliche Komponente ein bisschen zurückgefahren wurde. Und jetzt würde ich sagen, ist es vor allem die inhaltliche Unterstützung, also dieser nennen wir ihn mal verhaltenstherapeutische E-Learning-Kurs über 12 Wochen, der über Nachrichtenfunktion und oder Telefon von einem Psychologen oder einer Psychologin begleitet wird in Gesprächen oder asynchronen Chat. Und wie stellt man sich das Ganze vor? Also ein E-Learning-Kurs besteht für mich immer aus, ich sage mal, es ist multimodale Lernen, wie man das, oder multimodale Therapie. Ne? Es hat Wissenskomponenten, es hat Anwendungskomponenten, also Übungen, es hat Videos, die man schaut, auch Entspannungsübungen, zum Beispiel über die Tonspur einfach, ja, wo man selber irgendwie interaktiv mitmachen kann. Und genau, über 12 Wochen lernst du dann, also du setzt sozusagen basierend auf einer kurzen Befragung und basierend auf dem, wie du durch den Kurs gehst, werden die Inhalte individualisiert auf deine Themenfelder. Weil ja, wie gesagt, es ja auch immer ein bisschen unterschiedlich ist, ja. Hast du Probleme mit, oder sind es Problematik mit deinem Selbstwert, oder sind es eher Problematiken, jetzt spinne ich mal rum, aber in einer Beziehungsebene und oder einer Arbeitsebene und oder eine Symptomatik ist beim Schlaf oder wie auch immer, ja. Also es gibt ja verschiedene Elemente davon sozusagen, und der Inhalt passt sich auf das Ganze an. Aber zusammengefasst ist es eine digitale Therapie-Applikation, also App, die man aber auch auf dem Rechner nutzen kann, über 12 Wochen, die vor allem dieses Inhaltliche hat, und die psychologische Unterstützung ist sozusagen als Add-on mit dabei, um die Leute zu motivieren, zu reflektieren, Fragen zu beantworten. Was ich ein bisschen, und dazu vielleicht direkt einmal die Ebene verlassen vom Unternehmen auf holistischer, den Gesundheitsbereich und auch den Bereich DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, hätten wir frei walten können, hätten wir die psychologische Beratung gegebenenfalls etwas mehr gewichtet. Aber, und da muss man sagen, das ist einfach jetzt, DIGA ist ja auch noch ein Minimum Viable Product, wenn man es mal so sieht, also eine erste Iteration. Das ist innerhalb von DIGA leider so nicht abbildbar. Das heißt, die psychologische Betreuung, also DIGA fokussiert sich klar auf Application und weniger auf diese, ja, ich sag mal, telemedizinische, menschliche Komponente. Genau.
Du warst Chief Marketing Officerin, wie nennt man das vernünftig, bis Ende letzten Jahres. Und beschreib nochmal, was war dein gerade so in der reiferen Phase dein wesentliches Ziel? War das wirklich Bekanntheit in der breiten Masse oder war das Bekanntheit bei den verantwortlichen Stellen im Gesundheitswesen, bei den Ärztinnen und Ärzten? Also was war so euer Go-to-Market?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, als wir also es hat sich wahrscheinlich auch gewandelt über die Zeit. Als wir angefangen sind, kannte ich den Gesundheitsbereich nicht und hätte auch nicht einschätzen können, außer vielleicht so einem groben Bauchgefühl, wie elementar es ist, die relevanten Stakeholder in diesem Bereich mitzunehmen. Trotzdem, und vielleicht um so ein bisschen die Strategie dahinter deutlich zu machen, weil ich glaube eher, dass die Strategie sich ja auch ein bisschen adaptiert hat und gleichzeitig das Grundgefühl war von Anfang an, das waren zwei Dinge. Wir wollten einmal Leuten relativ klar machen, also Patienten, die Möglichkeit aufzeigen, dass es psychologische Unterstützung geben kann, zeitnah. Das heißt, eine gewisse Bekanntheit bei den Patienten selber oder Betroffenen oder dem Umfeld der Betroffenen. Gleichzeitig war unsere Vision immer, mit dem Stigma von psychischen Erkrankungen auch so ein bisschen zu brechen. Und das hat sich eigentlich in roter Faden von Anfang an durchgezogen. Und jetzt kann man sagen, dann haben wir über die Zeit gelernt, dass im Gesundheitsbereich wir, also ich glaube, eine gewisse Bekanntheit bei Patienten und Patientinnen haben wir ganz klassisch erreicht über, an jeglichem Moment haben wir versucht, unsere Geschichte zu erzählen. Ja, also wir waren wirklich auf jeder Veranstaltung und sind jeder Einladung irgendwie gefolgt. Mit diesem Herzensprojekt in der Tasche, haben dann, wie gesagt, relativ schnell gemerkt, hey, wir müssen, um das Thema zu platzieren und auch über einen gewissen Entwicklungsstand heraus zu entwickeln, brauchen wir die Stakeholder mit im Boot. Und zwar nicht Disruption. Ich bin auch sehr kritisch gegenüber Disruption im Gesundheitsbereich, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das System hat seine Bewandtnis, warum es so ist, wie es ist. Gleichzeitig aber Innovation voranzutreiben, bedeutet aber, die Stakeholder da abzuholen, wo sie sind, zu verstehen, warum sie eine gewisse Realität haben und auch wahrnehmen und ihnen dann aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Und ich glaube, da haben wir relativ viel gemacht in von Fachkonferenzen über irgendwie kritischen Diskurs und versucht wirklich darzustellen, hey, wir ergänzen das System, wir ersetzen hier nichts. Das ist auch nicht unser Anspruch. Aber muss man trotzdem sagen, wo Innovation ist und wo sich Rollenverständnisse eventuell auch wandeln, da ist auch Angst von Stakeholdern in dem Bereich. Und auch das haben wir erlebt. Und auch aus Angst kommen manchmal Reaktionen, die man da nicht so ganz verstehen kann. Die auch nicht immer freundlich sind. Ja, und da haben wir dann einfach immer, also versucht, mit Verständnis zu reagieren, aber es gab natürlich auch Irritation. Definitiv.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie ihr auch Annahmen verändert habt im Laufe der Zeit bei Self-Happy und was ihr gelernt habt. Du bist ja dann ausgeschieden zu einem Zeitpunkt, wo ich jetzt sagen würde, da war ja Corona, so schlimm es auch war, und das ist ja auch sozusagen schlimm, aber ist natürlich die Anzahl der mentalen Erkrankungen oder dessen, was da mental aufzuarbeiten ist, das ist ja schon eine ganze Menge. Du hast dich also sozusagen Rückenwind für das Thema. Du bist ja auch im Beirat noch, aber was machst du jetzt? Also ich glaube, du gibst jetzt deine Erfahrungen vor allen Dingen auch weiter. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
Sehr gerne. Also ich habe mal eine Sache gemacht, vor der ich selber Angst hatte. Und zwar bin ich ausgestiegen und habe gesagt, ich gehe mal raus und gebe mir mal einfach Raum zu gucken, was irgendwie mein Hirn und meine Realität mir vorschlägt, was es an Alternativen gibt, um einfach mal keinen vordefinierten Weg im Endeffekt zu diktieren. Und was ist daraus entstanden? Ich bin schon, bevor ich rausgegangen bin, die letzten Jahre, habe ich immer mal wieder Startups und aber auch Grown-ups, würde ich sagen, im Gesundheitsbereich und darüber hinaus beim Unternehmensaufbau geholfen. Und das sind halt vor allem so Wachstumsthemen gewesen. Ich würde auch sagen, ich bin nicht der klassische CMO, wie man vielleicht ich habe CMO-Aufgaben bei Self-EP übernommen. Gleichzeitig würde ich eher sagen, ich bin ein bisschen breiter, wie gesagt, auf Wachstumsthemen. Was mache ich jetzt? Ich habe zusammen mit einem Freund mich zusammengeschlossen über die letzten Monate und wir helfen Startups und Grown-ups eben genau bei wachstumsrelevanten Themen. Also sowohl bei einem Go-to-Market, der wir haben gerade ein relativ großes kanadisches Unternehmen, tatsächlich nicht im Gesundheitsbereich, sondern im alternativen Finanzierungsbereich, was auch so ein Thema ist, was mich sehr interessiert, den helfen wir gerade in Deutschland Fuß zu fassen. Und daneben unterstütze ich Startups im Gesundheitsbereich vor allem bei Themen wie Markt, also Go-to-Market 2.0, also eher Skalierung und Aufbau. Ja, also wie kann ich die relevanten Stakeholder ins Boot holen? Wie kann ich die Marke platzieren? Welche Hürden gibt es vielleicht im Gesundheitsbereich? Welche Geschäftsmodelle sind meines Erfahrungsschatzes nach valide, manche vielleicht eher kritisch. Genau, und da sind wir gerade zu zweit unterwegs und bauen uns dabei tatsächlich gerade so ein kleines Power Rangers-Team um uns herum auf, weil wir sehen, dass die Nachfrage da wirklich groß ist und es unglaublich viel Spaß macht und der Mehrwert für beide Seiten irgendwie da ist. Genau.
Was siehst du gerade im Healthcare-Bereich für eine Gründerinnen-Generation? Wie viel sind überhaupt Gründerinnen? Wie viel sind Gründer? Und auf was für ein System treffen die heute? Vielleicht auch im Vergleich zu dem System, auf das du vor 5 Jahren getroffen bist.
Ja, also ich würde sagen, dass es auch wirklich immer mehr Mädels gibt, die sich gerade im Gesundheitsbereich irgendwie rantrauen, sage ich mal, auch Unternehmen zu gründen. Also ich habe, glaube ich, heute alleine 2 Calls mit 2 Gründerinnen aus dem Gesundheitsbereich, die gerade gestartet sind. Also an dem, was ich jetzt sehe, würde ich sagen, im Gesundheitsbereich ist es ziemlich ausgeglichen. Vielleicht dominieren das sogar die Frauen. Also so weit würde ich sogar gehen, in anderen Bereichen weniger. Die stoßen meines Erachtens nach auf einen Bereich, der gerade in der Pubertät ist, wenn ich ihn beschreiben müsste, der noch nicht so ganz weiß, in welche Richtung er geht. Und der weiß auch noch nicht so ganz irgendwie, der seine Grenzen austestet. Große Freude, Leidenschaft, ja, und auch einen großen Drive und ganz viel Energie hat, irgendwie sich zu entwickeln. Ja, aber wie gesagt, noch nicht so ganz so wirklich weiß, wie. Und der auch irgendwie ganz crowded, also der eine gewisse Anziehung, glaube ich, gerade hat. Sowohl von Investorensicht wie auch aus Gründersicht. Also dieses DIGA-Thema hat, glaube ich, irgendwie eine Opportunität aufgemacht, wo ich sag mal,
ist nicht wirklich überzeugt.
Ja, also ich sag mal, für mich ist DIGA kein Geschäftsmodell, ne? Also zumindest kein Standalone-Geschäftsmodell, weil auch wenn du als DIGA gelistet bist und theoretisch 70 Millionen Versicherte Zugang zu deiner Leistung hätten, du musst die ja erreichen. Du musst sowohl die Ärzte erreichen, die die Diagnose machen, wie auch die Krankenkassen, die dann irgendwie einen Zugangscode geben, wie auch die Lösung überhaupt bei den Versicherten, bei den Patienten zu platzieren. Und
das ist ein Pharmavertriebsthema, ne?
Genau, theoretisch, ganz genau. Und dann konkurrierst du aber eben halt auch mit Pharma. Und ich glaube, in dem Bereich ist noch viel. Healthcare ist für mich einer der letzten Bereiche neben Fintech, neben PropTech und was es nicht alles gibt, ja, der wirklich noch viel Raum hat für Innovation. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Uhren da ein bisschen anders ticken und auch die Entwicklungszyklen da ein bisschen, weil sie so nah Menschen sind, ein bisschen länger dauern.
Wenn dich jetzt eine Gründerin anruft, die vielleicht auch nicht aus Deutschland kommt, beziehungsweise eine Gründung, die nicht aus Deutschland kommt, sagen wir mal, kommt aus Polen oder Niederlanden oder Estland oder so, sagst du, Deutschland ist ein attraktiver Markt und ein guter nächster Schritt? Oder würdest du da durchaus auch nochmal umberaten und sagen, wow, Deutschland ist echt besonders kompliziert als System und mach dich erstmal, Also lieber 5 kleine Länder als Deutschland zu wagen.
Das würde ich sagen, kommt sie auf das Produkt oder den Service an, den sie anbieten. Also erstmal, ich meine jetzt mal sheer Market Size, ist Deutschland in Europa einer der attraktivsten Märkte, wenn man einfach nur mal nach der puren Zahl geht sozusagen. Ich denke, dass das DiGA-Scheme, wie man es ja auch international nennt, ein Vorreiter ist und dementsprechend schon die Opportunität bietet, dass man auch als ausländische Firma sich hier in dem Bereich irgendwie etablieren kann, leichter etablieren kann als noch vor ein paar Jahren. Gleichzeitig würde ich, glaube ich, so einer Gründerin sagen, sieh es nicht als lowest hanging fruit, ja, und ich gehe da mal rein und dann mache ich mal ein bisschen DiGA und dann mache ich mal ein bisschen hier und dann mache ich mal ein bisschen da, sondern sieh es als Herausforderung, sieh es als Fokus und komme well equipped in diesen Markt. Und ich glaube, dann kann man hier wirklich was reißen momentan, weil auch einfach die Offenheit sich entwickelt, meines Erachtens nach, auch von den Stakeholdern in dem Bereich. Aber auch da, ich glaube nicht mit dem Schier, mit den funkelnden Augen von, oh, und dann komme ich nach Deutschland und die haben DiGA und dann mache ich mal eben so und dann ist das ein Riesenmarkt und in einem Jahr bin ich durch, sondern ich glaube halt auch, dass dieser Markt, er bietet eine Opportunität, aber er ist auch noch in der Pubertät und er braucht auch noch Fokus und Entwicklung und Unterstützung, um hier irgendwie Fuß zu fassen. Also ich glaube nicht, dass man hier reinkommt, nach einem Jahr rausgeht und sagt, so, wir sind jetzt hier fertig. Definitiv nicht.
Wir sind jetzt hier fertig, nämlich am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für das offene Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Und viel Erfolg, noch viele Gründerinnen und Gründer auf deinen erfolgreichen Weg zu führen.
Danke dir.